Die WM ist im vollen Gange. Tottenham schmeißt mit Geld um sich und wir sind wieder da mit einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder zu dritt. Wir reden über das ganze Zeug, was in den letzten Wochen so passiert ist. Es war tatsächlich wesentlich mehr, als wir in der letzten Folge, denke mal, erwartet haben. Das heißt, wir haben viel, viel zu besprechen. Wir haben eine volle packte Folge. Janis sitzt hier und pullt sein Bosnien-Herzegowina-Ceko-Trikot. Wie geht's dir? Hast du denn das Ausscheiden gut verkraftet?
Nee, nicht so richtig. Vor allem, weil der China-Shop, wo ich das Trikot bestellt habe, das erst gestern geliefert hat. Also ich hatte es zur WM noch gar nicht. Ich hatte sehr gehofft, dass, wenn es ankommt, Bosnien noch drin ist. Ja, ich weiß nicht so recht. Für wen ist man jetzt? Marokko? Norwegen?
Ich bin für England.
Du bist für England.
Ich. Jo, bin ich.
Kontrovers, du warst Deutscher.
Ich habe ja sehr viel Zeit, mir jetzt gerade Sachen anzugucken. Also an die ZuhörerInnen. Ich habe mir einfach drei Knochen gebrochen. Dementsprechend bin ich viel daheim und habe sehr viel Zeit, mir Sachen anzugucken. Habt ihr den Wahlkampf von Calcio Berlin gesehen? Die haben das nämlich tatsächlich irgendwie Sonntag besprochen, für wen man es sein sollte.
Ich gesehen, ja.
Ja, das, waren auch Mexiko, Marokko, England waren quasi die Picks, für die man sein sollte. England mit dem quasi Take, dass wenn sie schon Weltmeister werden, dann mit dem deutschen Trainer. Keine Ahnung, ich finde halt Marokko keine wahnsinnig sympathische Mannschaft irgendwie, aber es wäre natürlich prinzipiell geil, man einen afrikanischen WM-Sieger zu haben. Das wäre halt irgendwie ganz cool. Ich will einfach nur nicht, dass Frankreich wird. Das wäre irgendwie zu langweilig. Und ich bin Goat-Watchen. Also ich freue mich einfach auf jedes Messi-Spiel und dementsprechend will ich einfach, dass das so weit wie möglich kommt.
Ja, wobei bei Frankreich finde ich schon krass, dass die so gut sind. Also, ich finde, das macht halt so Spaß zuzugucken,
Ja, halt wie drei der
dass.
besten sechs Offensivspieler der Welt im Kader,
Ja.
also in der Mannschaft.
Und das sieht ja teilweise wirklich krass aus, wo ich wirklich sagen muss, so viele internationale, also, sagt man, internationale Mannschaften bei solchen Turnieren, die so gut sind, habe ich auch noch nicht so häufig gesehen, würde ich sagen. Also
Ja,
mit
vor
so.
allem halt sowas wie Spanien 2018, 12, die hatten natürlich auch absolute Superstars, without question, aber die waren halt irgendwie, da hatte ich immer das Gefühl, es ist einfach eine arschgut gecoachte Mannschaft, beziehungsweise halt, die haben so, standen so solide auf diesem Barca-Fundament. Aber bei Frankreich denke ich mir halt so, die haben halt einfach Ausnahmekönner auf jeder, gefühlt jeder Position, vor allem in der Offensive. Also ich meine, wie gesagt, die laufen dann mit Mbappé, Olise und Dembélé an. Und dann haben sie noch Barcola, Doué etc. Das ist einfach unfair.
Ja. Und ja, genau. Also, das finde ich schon krass, obwohl ich jetzt auch nicht für Frankreich halte, finde ich, muss ich das schon, muss man schon dem Respekt zollen.
Ja. Wart ihr für Deutschland? Hattet ihr da irgendwelche Aktien drin?
Überhaupt nicht. Also ich weiß auch nicht warum, aber das war ohne Witz 2014 schon so. Da war ich 10 Jahre alt und hatte irgendwie schon wenig Emotionen zu dem Thema. Und jetzt gerade, wo Paraguay mit 2 Toren Unterschied in Führung gegangen ist, im Elfmeterschießen, als Deutschland nochmal ausgeglichen hatte, da taten die mir richtig leid und ich war ziemlich froh, dass die es dann noch gezogen haben. War jetzt auch das Team, was ich supportet hätte, weil ein Kumpel von mir auch aus Paraguay kommt, aber war leider
Die
auch
haben nur
nichts.
so fies gespielt.
Ja,
Ja,
und
die
ich
waren
fand's
richtige
herrlich.
Drecksäcke.
Ich fand's richtig geil, wie die gegen Frankreich gespielt haben.
Haben sich alle aufgeregt.
Also ich hatte auch keine Aktien drin. Ich bin da nicht so, ist nicht so, dass ich von Grund auf irgendwie da nie emotional involviert war oder bin. Also ich war so bis 2016 inklusive schon klar immer für Deutschland. Und 2024 hat es mich tatsächlich schon wieder in einem gewissen Rahmen gecatcht. Bei weitem nicht mehr so wie früher, Aber da war ich schon, emotional schon ein bisschen drin. Ich habe mich halt, also Toni Kroos ist ja einer meiner Top 5 Favorite Player of All Time. Und da war ich einfach sehr gespannt auf den Last Dance quasi. Dieses Mal, mich hat halt alles im Vorhinein schon so angekotzt, dass ich einfach von Grund auf keinen Bock hatte und es war mir echt egal. Also es, ich war dann im Nachhinein, also halt für den deutschen Fußball quasi, war ich froh, dass sie gegen Paraguay ausgeschieden sind, weil dadurch kommt halt jetzt quasi ein Beben, wenn die einfach nur gegen Frankreich rausgeflogen wären und jetzt vielleicht nicht irgendwie 5-0 auf die Schnauze bekommen hätten, dann wäre vielleicht sogar Nagelsmann noch im Amt und hätte seinen Unfug weitertreiben können. Dadurch, dass sie gegen Paraguay rausgeflogen sind, war es halt irgendwie, ja, also da war halt klar, okay, das ist wieder eine absolute Blamage. Aber ich war halt wirklich, weiß nicht, ich dachte mir, habe das Spiel geguckt und ich dachte mir, ihr seid so scheiße, Alter, das, da haben ja Tottenham-Spiele gefühlt mehr Spaß gemacht letzte Saison.
Stell dich mal vor, wir hätten vor, ist das schon zwei, nee, drei, wartet mal, wann kam Ange? 3 Jahre schon?
2023, ja, vor drei Jahren.
Das schon 3 Jahre, ne? Hätten wir Nagelsmann bekommen. Der war ja damals auch, also stand ja angeblich zur Option, richtig dran geglaubt. Hat man damals, oder habe ich damals zumindest nicht. Aber ich weiß noch, dass ich da sehr mich gefreut hätte.
Ja, es war auf jeden Fall damals auch mein absoluter Wunschkandidat. Aber es ist wirklich so die letzten Jahre.
Ganz schön abgebaut.
Auf kommunikativer Ebene ist es wirklich eine Offenbarung, also im negativen Sinne. Was der so abzieht, ich finde das wirklich unter aller Sau. Und taktisch war das halt jetzt zumindest auch nichts. Und ich bin sehr gespannt, wo er als nächstes landet. Weil seine Aktie ist tief, tief gefallen. Der war ja auch bei Real im Gespräch nochmal, bevor sie Xabi Alonso geholt haben und so weiter. Ich hab den Take Dortmund, könnte ich mir gut vorstellen, wenn die keinen Bock mehr auf Kovac haben.
Ja, also ich meine,
oder sowas
ja,
wie,
das stimmt.
Oder sowas wie Aston Villa, Newcastle, wenn die mal einen Trainer wechseln.
Ja, das stimmt, das könnte ich mir auch vorstellen. Was ja dann immer noch große Clubs sind, also.
Naja, also ganz tief wird die Aktie nicht fallen, aber vom obersten Regal hat schon mal zwei Schubladen weiter runter.
Ja. Stimmt. Tja.
Und apropos Ange, der Mann hat auch einen neuen Job.
Stimmt. Und vielleicht nimmt er uns ein paar Leute ab.
Das wäre schön.
Oder er coacht
mit dem Saudi-Money.
Ronaldo, ne?
Ja. Mit dem Saudi-Money uns ein paar Altlasten abnehmen, das wäre schön.
Was meint ihr, wie lange macht Ronaldo noch? Wann sagt er, okay,
ich hab, Schluss? Der spielt mindestens die Euro noch.
Meinst du echt, dass der in 2 Jahren noch spielt? Ja. Oh Gott.
Ich glaube auch, er will zumindest.
Also es muss halt irgendwann der Punkt kommen, wo uns ihn einfach nicht mehr nominieren, weil er nicht gut genug ist.
Ja, oder
halt wirklich mal auch schon geben müssen.
Ja. Ich würde nicht dagegen wetten, dass der 2030 nochmal dabei sein will.
30.
Ja? Also ich sag nicht, dass das. Das
ja.
Ist ja 45 oder so. Ich sag nicht, dass er dabei sein sollte, aber es würde mich 0,0 überraschen, wenn er noch spielt und dementsprechend quasi von sich erwartet, dass er dabei ist.
Das ist dann mit so mit Peptiden hochgespritztes Frankensteins Monster, das herumläuft. So,
Ich war auch auf einer Generational Hate Watch, ne? Also es
gestern oder was?
Mich richtig gefreut beim Spanien-Tor.
Ja. Naja.
Sonst, ich glaube, es gab zwei Sachen, die dazu geführt haben, dass ich Portugal irgendwie nicht so richtig die Daumen drücken konnte. Einerseits natürlich Ronaldo und andererseits Alter, Roberto Martinez ist so eine Graupe als Trainer. Einfach zwei goldene Generationen an die Wand zu fahren. Wie du mit dem Team so schlecht den Fußball spielen lassen kannst, das musst du erstmal schaffen. Die haben einfach im Mittelfeld wie Tinja, Joao, Neves und Bruno Fernandes.
Stimmt.
Davon siehst du nichts.
Und versuchen alles außenrum oder übers Mittelfeld rüber zu spielen mit dem Mittelfeld. Das ist absurd.
Das ist das beste Mittelfeld, was es bei dieser WM gab.
Chris Kramer hat gestern auch gesagt, ist der zweitbeste Kader der, sei der zweitbeste Kader der WM, hat er, glaube ich, gesagt.
Portugal?
Jo.
Ja, also bestes ist natürlich Frankreich.
Ja.
Ja, also ich meine, ich verstehe es. Ich meine, England ist natürlich auch ein guter, ja, sehr guter Kader. Auch wenn es so ein paar Entscheidungen von Tuchel schon krass waren. Also Lewis Hall daheim zu lassen, Trent daheim zu lassen. Sonst, ich keine Ahnung, ich wollte jetzt Pitcher Argentinien machen, aber so krass gut ist der Kader am Ende auch nicht. Die spielen immer noch mit Otamendi, aber irgendwie finde ich das geil. Ja, aber so, also auf jeden Fall Top 5 Kader. Ohne Frage, Portugal.
Tja.
Ja. Es haben auch ein paar Tottenham-Spieler bei der WM gespielt. Auch ein paar Neuzugänge. Porro. Porro spielt, hat er irgendwie die ersten ein oder zwei Spiele nicht gestartet, seitdem ist er festgesetzt. Macht auch gute Partien, hat gegen Österreich auch getroffen. Ich fand den gestern gegen Portugal auch sehr solide, nicht außergewöhnlich.
Ja,
ganz krass, aber absolut solide. Unser Neuzugang Paul von Hecke hat eine sehr gute WM gespielt. Van der Ween war okay. Er hat noch so gespielt. Bentancur, aber der ist mir, ich weiß gar nicht, ob ich ein Uruguay-Spiel, ich habe gar kein Uruguay-Spiel über 90 Minuten geschaut. Ich komme ja auch immer zu wirklich absurden Uhrzeiten. Wer war noch so dabei? Vuskovic. Da kommen wir zu der Personalie, kommen wir gleich nochmal. Im ersten Spiel sich gottlos abkochen lassen, danach nie wieder gespielt. Ja.
Lukas Berry war.
Stimmt. Hat
Traum, so der Traum, der. Das sag ich nicht. Nicht so wichtig.
Und es hat eine Vorlage gegeben, die zählt in meinem Kopf nur so halb, aber es ist eine Vorlage.
Außerhalb davon fand ich nicht so gut. Kevin Danso.
Kevin Danso hat eine ganz okay WM gespielt.
Andy Robertson.
Chad Spence.
Bessar war allerdings auch nicht gesetzt. Genau, Chad Spence finde ich all over ganz gut. Das ist, ich fand auch diesen Hass, den er quasi im vorletzten Spiel bekommen hat. Gegen wen war das nochmal?
Gegen
Ghana?
Nee. Moment, letztes Spiel hat er nicht gestartet, ne?
Nee. Hat er hinten raus aber eine gute Partie meiner Meinung nach gemacht. Wen haben die
davor letztes Spiel gespielt? War gegen Mexiko. Und das Spiel davor war...
Hat er nicht gespielt, aber das...
Was war das, Mensch?
Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er da relativ viel negative Presse bekommen, aber wurde halt auf der rechten Seite auch gottlos alleine gelassen. All over. Dafür, dass nicht so viele Tottenham-Spieler dabei sind, würde ich sagen, präsentieren sie sich relativ gut. All over. Aber es ist auch schon ganz, ganz viel an Transfers passiert. Ich weiß noch, dass wir in der letzten Folge gesagt haben, dass wir keine klassische, also erstmal keine klassische Transfer-Prediction-Folge, so Kaderplanungsfolge machen, wie wir es sonst eben auch gemacht haben. Weil wir damit davon ausgegangen sind, dass noch ein Sportdirektor entlassen wird, dass irgendwelche Abgänge kommen, bis es dann irgendwie so richtig ins Rollen kommt. Aber wir sind Anfang Juli und die Kaderplanung ist halt zu 70% gefühlt schon durch. Also es sind mehr Spieler gekommen, als noch kommen werden. Und damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Solche Spieler wie Robertson, Senesi und dann Van Hecke, das habe ich schon verstanden. Aber es ist ja nun wirklich nicht dabei geblieben. Man hat jetzt noch 85 Millionen Pfund, glaube ich, oder ich komme da ein bisschen durcheinander. Nee, 85 Millionen Euro für Matheus Fernandes ausgegeben. Ja. Und nee,
Pfund, oder?
100 Millionen.
Ich meine Pfund. Ich meine, es waren auch um die 98 Millionen Euro.
Ist das so? Ich komme da so krass durcheinander, weil ich gucke mal auf Transfermarkt.
Ich habe ja, Transfermarktseite okay, auch offen. Naja, okay.
Okay, und dann, also ich lese mal die Transfermarktzahlen vor. 99 ja, genau. Ist es Millionen nämlich für echt, Matthäus Fernandes und
Sandro Tonali für 108. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen, aber es ist echt, ich muss, gut. Als du eben ein paar Namen genannt hast, wie von Hecke, muss die erstmal wieder, ach ja, stimmt ja, dann gibt es ja auch noch. Also es ist echt viel passiert in den letzten Wochen. Genau, vielleicht kannst du die mal vorstellen, die ganzen Leute. Oder einmal nennen.
Ja, also ich meine, wir haben im Schnelldurchlauf Andy Robertson, ablösefrei von Liverpool, den sollten alle kennen. Wir waren damals nicht so ein, also ich war zumindest kein absoluter Riesenfan von dem Transfer. So jetzt im Nachhinein mit den ganzen anderen Transfers, die kommen, finde ich schon besser. Vor allem in Kombination damit, dass Senesi auch gekommen ist. Was eben dazu führen kann, selbst wenn Udogi sich verletzt, könnte eben Van de Ven mal als Linksverteidiger aushelfen und man wäre nicht auf Robertson die ganze Zeit angewiesen. Du schüttelst den Kopf.
Van de Ven war wieder so schlecht als Linksverteidiger bei der WM. Also der hat für mich, ich verstehe, warum das in der Theorie funktioniert, aber der hat für mich noch nie gezeigt, dass er wirklich ein guter Linksverteidiger ist.
Nein, ich würde ihn im Spiel natürlich nicht als klassischen Linksverteidiger aufstellen. Also es ist natürlich ein abkippender Linksverteidiger in der Dreierkette, das würde ich deutlich mehr sehen. Aber halt auf dem Papier könnte er links verteidigen. Der hat ja bei Niederlande zwischenzeitlich auch einfach linker Wingback gespielt.
Also, schrecklich, schrecklich. Das
ist halt Ronald Koeman und so. Aber ich wollte nur darauf hinaus, also dadurch, dass man jetzt nicht so extrem auf Robertson angewiesen ist, weil man noch Van de Ven theoretisch in der Hinterhand hat, finde ich den Robertson-Deal deutlich okayer. Und der bringt auf jeden Fall einfach Erfahrung und Leadership-Qualität mit, die dem Kader einfach gefehlt hat in den letzten paar Saisons. Senesi, Top-Transfer, nicht der athletischste Spieler, aber im Spielaufbau herausragend. Von Hecke wahrscheinlich, da können wir jetzt auch gleich drüber reden, dass der Romero-Ersatz fällt in eine halbwegs ähnliche Sparte, ist jetzt auch nicht der athletischste, aber ein bisschen besser diesbezüglich physisch, als ich Senesi einschätzen würde. Und grundsätzlich einfach ein sehr, sehr kompletter Innenverteidiger, fantastischer Aufbauspieler, ordentlich in der Luft. Hat, wie gesagt, auch eine gute WM gespielt. Ist ein auf ihrem Peak immer noch ein Downgrade zu Romero, aber wenn man auf ja, Verfügbarkeit schaut, auf Fehleranfälligkeit, dann bin ich, das sehe ich von Hecke dann insofern auch vorne, dass ich sagen würde, es ist ein guter Ersatz. Wie seht ihr das?
Ja, gute Ergänzung zu Van de Ven auf jeden Fall. Van Hecke ist zumindest von den Zahlen her gefühlt unser einziger Spieler, der ganz okay bis eigentlich sogar recht gut in Kopfballduellen ist. Ja, auch wirklich überragend im Spielaufbau. Ich würde da auf jeden Fall mitgehen, dass der Romero ganz gut ersetzt. Sollte Romero denn gehen?
Genau.
Glaubt ihr das denn?
Tja.
Ich habe es eigentlich nicht geglaubt die ganze Zeit. Ich dachte irgendwie, der möchte jetzt doch bleiben und so richtig gute Angebote für ihn gibt's auch nicht. Aber gestern hieß es dann von Fabrizio, dass die Wahrscheinlichkeit doch recht hoch ist, dass er gern nach Spanien gehen würde. Ich bin gespannt auf jeden Fall.
Okay, das hatte ich jetzt noch gar nicht mitbekommen. Sonst, ich weiß nicht, so ausgemacht hätte ich nämlich auch gedacht, ist das noch nicht. Und das ist ja auch, also ich meine, so wie der Verein jetzt in der letzten Zeit Geld ausgegeben hat und was für Spieler geholt worden sind und vielleicht sogar noch geholt werden. Also auf der einen Seite ist das ja auch ein klares Zeichen, was Romero wahrscheinlich auch gefallen sollte. Auf der anderen Seite muss man ja auch denken, also ein paar Leute wird man ja wahrscheinlich auch noch loswerden. Und vielleicht gehört Romero dann auch dazu.
Also Stand jetzt, das ist noch nicht alles komplett durch, aber Stand jetzt hat man wohl irgendwie so 80 Millionen Pfund schon eingenommen. Man hat für Veliz irgendwie so 8 Millionen bekommen. Man bekommt für Dragoschin irgendwie um die 20. Man bekommt für...
Paratici uns abgenommen.
Ja, bester Deal, den er je gemacht hat. Witzig. Und natürlich Luka Vuskovic, der zu Brighton wechseln wird, irgendwie für 50 Millionen Pfund plus Sell-on Clause oder so. Und Matching Rights, aber let's be honest, die werden nie eine Rolle spielen. Ich lasse gleich noch zu Vuskovic kommen, nur um Romero abzuhandeln. Ich fand halt, also ich sehe halt einfach keinen realistischen Platz für Romero, weil dann müsstest du natürlich auch Danzo abgeben. Und Danzo ist für mich so ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Kaderspieler. Einfach, du brauchst halt, um ein Teamgefüge zu entwickeln, brauchst du halt auch einfach Spieler, die sich aktiv auch ohne Murren dahinter hinter andere Spieler stellen und dann aber da sind, wenn sie gebraucht werden. Und da fällt Danzo perfekt rein. Der hat eine tolle Endphase der Saison gespielt, hatte diesen einen großen Fehler gegen Brighton, aber sonst wirklich richtig gut. Und ich weiß nicht, wie das sonst hätte funktionieren sollen. Wir hätten dann also mit Romero faktisch 6 Innenverteidiger für 2 Positionen. Also halt, wenn man Davis noch mitzählt, dessen Vertrag nochmal verlängert wurde. Der ist aber auch mehr fürs Kadergefühl dabei, als wenn Davis viele Spieler machen würde.
Der wird bestimmt auch so langsam eingeführt in andere Rollen im Verein, könnte ich mir vorstellen.
Ja, denke ich auch. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der in 1-2 Jahren eben in den Trainerstab irgendwie aufrückt oder so. Stimmt. Oder zumindest irgendwie Jugend, irgendwie sowas.
Genau.
Genau, deswegen, ich gehe eigentlich schon, also seit der Van Hecke-Deal durch ist, bin ich eigentlich fest davon überzeugt, dass Romero geht. Ich bin auch an dem Punkt, wo ich sage, ich finde das sogar gut. Wie gesagt, Prime Romero liebe ich über alles, ist so ein toller Fußballer, aber manchmal braucht es eben, um einen Neustart zu machen, eben auch Abgänge, die vielleicht nicht auf den ersten Blick die allersinnvollsten sind. Und Romero, wie gesagt, er fällt zu viel aus, er ist Kapitän, das... ich glaube auch nicht, dass man mit Romero als Kapitän in die neue Saison gegangen wäre. Und ja, das einfach das Kapitel zumachen, nochmal ordentlich Geld bekommen, irgendwie so 50 Millionen, 45, 50 Millionen. Ich denke, das bekommst du auf jeden Fall noch für ihn. Und dann ist das, denke ich, ein ganz guter Deal.
Bin mal gespannt, wo er hingeht.
Aber müssen wir jetzt auch nicht Inter, drüber reden, Inter wurde jetzt, glaube ich, genannt. Mhm. Ist natürlich kein Spanien, außer man würde Lothar Matthäus glauben. Ja. Nee, warte mal, es war andersrum. War das überhaupt Matthäus? Nee, es war Andi Möller, oder?
Es war Andi, stimmt, ja. Oder?
Ja, ich meine, der ist so ein klassischer Möller, Atletico-Spieler eigentlich. So ist sowieso, man sagt ja auch über das Argentinien-Team, das ist eigentlich als ob Atletico einfach Messi im Kader hätte. Mhm. So fühlt sich die ganze Mannschaft an. ja, ich finde so Inter oder Atletico fände ich eigentlich beide ganz, ganz passend. Irgendwie vom Vibe her. Vom Fit, ja. Da bin ich nicht tief genug drin, aber ich meine, hatte gute Spiele, ich bin sehr dankbar für das Euroleague-Finale auch, da war er richtig gut. Das letzte Saison, also das mit dem letzten Spiel der Saison, das war eine PA-Katastrophe für ihn. Ich weiß auch nicht, was er sich dabei gedacht hat.
War er dann eigentlich im Endeffekt da oder nicht? Ich habe das gar nicht mehr so richtig mitbekommen.
Er war da.
Okay.
Muss jedem klar sein, dass er das einfach nur gemacht hat, weil er das medial nicht überlebt hätte, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Ja, aber er ist nicht der einzige Innenverteidiger, der den Verein höchstwahrscheinlich verlassen wird, sondern wir haben darüber tatsächlich mal diskutiert. Ich glaube, ich habe irgendwann in den letzten Folgen mal darüber gesprochen, wie realistisch es ist, dass Luka Vuskovic nie ein Profispiel für Tottenham absolvieren wird? Die Antwort ist sehr realistisch, denn er wechselt mit großer Wahrscheinlichkeit jetzt für, wie gesagt, so irgendwie 60 Millionen Euro oder so zu Brighton. Was für Gedanken habt ihr dazu?
Ich finde es überraschend okay. Dafür, dass ich damals sehr gehypt war, dass wir ihn bekommen haben. Dafür, dass ich jedes HSV-Spiel fast geschaut habe letzte Saison und immer mich gefreut habe, ihn spielen zu sehen, finde ich es echt okay. Wir wissen nicht so richtig, wie er in der Premier League performt. Er ist meiner Meinung nach, wenn er hochgepresst wird, ein gutes Stück zu steif, noch mehr als dann so. Er ist saulangsam, was in einem hohen Pressing auch in der Premier League absolut gefährlich sein kann. Und ich bin der Meinung, wir kriegen eine gute Summe für ihn. Wir kriegen die Matching Rights, falls er irgendwann doch noch ein 200-Millionen-Spieler wird und wir ihn zurückhaben wollen, kriegen eine Weiterverkaufsgebühr. Und er wäre nun mal Innenverteidiger Nummer, ich weiß nicht, jetzt wo Romero noch da ist, Nummer 5. Und er will halt einfach unbedingt spielen. Er will irgendwo sein, wo ihm versichert wird, du stehst in der Startelf, du spielst. Und wenn das sein Wunsch ist und wir ihm das nicht geben können, dann ist es okay, dass wir noch eine gute Summe für ihn mitnehmen. Sehr guten Deal am Ende des Tages gemacht, auch wenn er nie für uns gespielt hat. Und entgegen der populären Meinung, denke ich, finde ich das alles doch ziemlich okay.
Wie sieht es bei dir aus, Max?
Also ich finde es nicht gut. Weil es mag zwar, also das mag ja stimmen, also ich verstehe nicht, okay, wahrscheinlich die Laie wollte er wahrscheinlich selber nicht nochmal verliehen werden, oder?
Scheinbar.
Weil das finde ich halt so naheliegend. Und wer weiß, wie mit hohem Pressing etc. die Serbi-Fußball ist ja auch nicht gesagt. Klar, jetzt ist alles sehr nach ihm ausgerichtet und man hat so auch den Eindruck, der spielt da eine wichtige Rolle bei den Transferentscheidungen, eine sehr wichtige Rolle, aber weiß ja auch keiner, wie sieht das in einem Jahr aus. Und ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass das, ich meine, in dem Alter und dann auch als Innenverteidiger, trotz aller Schwächen, die du genannt hast, ein sehr, sehr guter Spieler wird. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der nächstes Jahr bei Brighton schon eine sehr viel größere Rolle spielt, als man das vielleicht jetzt denkt. Und ich habe so das Gefühl, dass uns das doch ein bisschen auf die Füße fallen wird. Oder dass man so in 2 Jahren denkt, schade.
Kann gut sein. Als die Gerüchte das erste Mal aufkamen, war ich auch sehr pissed quasi. Vor allem auch, und ich will das nicht immer zu hoch werten, aber also irgendwie ist auch Vuskovic Aussagen, irgendwie auch Social Media Auftritt, dass er dann irgendwelche Gerüchte von ihm auf Insta geliked hat, denke ich mir so, Bro, warum?
Ja.
Und ich meine, wir wissen nicht, was vorgefallen ist. Also es kann ja auch sein, dass der Serbi ihm gesagt hat, so, jo, nö, ich will dich nicht haben. So, könnte sein. So, wir waren nicht dabei. Ich sehe eben auch diese klaren Schwächen, einfach athletischen Schwächen von ihm. Und da ist halt die Frage, sind die reparabel? Also schnell wird er nie sein. Und solche Sachen sind halt wesentlich schwieriger zu trainieren als Kopfballspiel, Aufbauspiel etc. Das geht in einem gewissen Rahmen immer. Aber athletische Defizite, die hast du halt im Normalfall einfach und die kannst du nicht mehr fixen. Ich glaube, dass er absolutes Top-Tier-Weltklasse-Potenzial hat als zentraler Innenverteidigung in der Dreierkette. Wenn da seine Schwächen, die er einfach hat, ausgeglichen werden können und wir haben, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe, aber ich habe mit Janis da mehrmals drüber gesprochen, dass wir beide in eine Dreierkette aus Van de Ven, Vuskovic und Romero einfach gerne mal gesehen hätten, weil sie sich einfach sehr gut quasi ergänzen.
Ja.
Wie das in der Viererkette ausschaut, das haben wir einfach in der Form auf höherem Niveau noch nicht gesehen. Beim HSV wurde auch die Dreierkette gespielt, da war er gut geschildert. Wenn er jetzt in einem progressiveren Team in einer Viererkette spielt, I don't know. Also ich weiß es auch nicht genau. Ich verstehe im Nachhinein nicht, warum er jetzt nicht nochmal eine Leihe haben wollte, weil es gab ja auch diese ganz, also er hat es ja, so, glaube ich, auch selbst gesagt, dass er eigentlich nochmal zum HSV möchte. Und also für ein Jahr, um halt mit seinem Bruder zu spielen. Vielleicht kommt Mario Vuskovic auch einfach nicht in den HSV-Kader.
Kommt, ja, ist der überhaupt wieder dann, darf der überhaupt wieder? Ist das jetzt eigentlich fest, dass der bald wieder spielt?
Ich habe November nicht darf er, glaube ich, wieder.
Genau, so war mir auch, ja. Ich habe nur gehört, da wird jetzt wieder neu ermittelt oder sowas.
Ja.
Wie lange wollt ihr denn noch sparen?
Er hat halt die Geldstrafe nicht bezahlt, weil er weiterhin darauf besteht, dass er unschuldig ist. Und dadurch werden halt die Ermittlungen nochmal neu aufgenommen.
Naja.
Aber das ist normal.
Strafe wird das wahrscheinlich nichts ändern.
Nee.
Ja. So, ich wäre auch grundsätzlich bei Max, dass ich sage, so okay, eine weitere Leihe wäre wahrscheinlich schon einfach das Smarteste gewesen, aber wenn man ihn jetzt als Beispiel, ich weiß nicht, ob Brighton das gemacht hätte, aber ihn an Brighton verliehen hätte und der hätte da keine gute Saison gespielt, dann bekommst du natürlich im nächsten Sommer keine 60 Millionen für ihn. Und so tauschst du halt mehr oder weniger plus minus, tauschst du halt einfach Vuskovic gegen Van Hecke. Und Van Hecke ist jetzt auch kein 30-jähriger Innenverteidiger. Du hast jemanden, der deutlich weiter ist, der athletischer ist, einfach ein runderer Spieler. Natürlich mit dem niedrigeren Potenzial, das steht völlig außer Frage. Aber ich bin damit auch relativ fein jetzt im Nachhinein, als ich sage, so dann soll er halt weg, wenn er unbedingt weg will. Wir haben einen ordentlichen Deal dafür bekommen. Ich will nur nicht, und da kommen wir dann sicherlich gleich drauf, dass wir einfach alle unsere Talente quasi verscherbeln. Einer davon, von den quasi drei Großen, das ist schon okay. Aber mehr als einen, das fände ich schon, das würde schon wehtun. Und letzter Gedanke dazu. Tottenham hat ja trotzdem noch einen riesen Innenverteidiger-Talent in der Hinterhand. Definitiv noch nicht so weit, aber Unai Byfield ist highly, highly rated und vielleicht macht das den Weg für ihn auch frei und das wäre dann eben auch ein Club-Train-Spieler, der aus der eigenen Jugend kommt und das hätte natürlich auch seinen Charme einfach.
Ja, und ich wollte zu Vuskovic noch sagen, dass mir dieses Thema ein bisschen zu groß gemacht wurde, was so angeht, die ganze Fanbase hasst ihn jetzt irgendwie. Es wird behauptet, er will nicht für Tottenham spielen und er hasst den Verein. Ich glaube, es ist wirklich einfach so, er will Spielzeitgarantie.
Ja.
Van Hecke ist besser, Senesi ist besser, Van de Ven ist besser, in Klammern Romero ist besser. Und die haben halt auch alle ein Alter, wo du Vuskovic jetzt nicht sagen kannst, so wenn du eine gute Leihe hast, dann startest du nächstes Jahr bei uns und dann wurde sich halt einfach entschieden, okay, dann nehmen wir jetzt eine gute Summe mit und mach's gut. Alle geben sich die Hand und alles ist in Ordnung. Da wurde so eine Hassgeschichte in beide Richtungen aufgezogen, die ich überhaupt nicht verstanden habe.
Okay, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Da finden vielleicht die Twitter.
Ja, die Fanbase ist ein wenig tiltet.
Okay, krass.
Ja, ich glaube halt einfach, dass sein eigener Anspruch gestiegen ist. Der ist halt der Meinung, er kann bei Premier League-Vereinen in der Startelf stehen und ich verstehe das. Aber bei Tottenham halt realistisch gesehen nicht. Zumindest nicht in der Viererkette. Und dann ist halt ein Transfer weg. Auch eine gute Option. Ich habe da jetzt auch keine schlaflosen Nächte drüber. Vielleicht kommen die irgendwann, wenn er herausragend gut performt, aber zum jetzigen Zeitpunkt das Risiko, dass er doch nicht so gut langfristig wird, wie man denkt, das ist auf jeden Fall da. Zumindest eben in hochstehenden Mannschaften, die viel Ball haben, da sehe ich auf jeden Fall, dass das möglicherweise schief gehen könnte. Trotzdem finde ich es halt einfach schade. Also ich hätte ihn einfach gerne mal für Tottenham spielen sehen. Das Einzige, was wir bekommen haben, war quasi ein Testspiel, in dem er irgendwie sogar ein Tor geschossen hat. Und ich weiß noch, wie wir damals im Podcast darüber geredet haben, als er verpflichtet wurde, irgendwie 2023, 2024 irgendwie so, weil wir auch gesagt haben, er ist halt einer, wenn nicht sogar das größte Innenverteidiger-Talent seiner Altersklasse. Und das dann halt nie für Tottenham spielen zu sehen, ist halt schon irgendwie ein bisschen schade.
Ja, ist auch irgendwie wieder so typisch.
Ja.
Naja, wir werden es sehen. Mal gucken, was aber Brighton veranstaltet.
Genau. Lass uns weitergehen zum Mittelfeld. Da wurde ordentlich, also wirklich ganz, ganz viel Cash gedroppt. Ich habe es anfangs schon erwähnt. 200 Millionen insgesamt für ein neues Mittelfeld-Duo. Matheus Fernandes und Sandro Tonali. Einfach mal ganz random rein gefragt in die Runde, wie fühlt ihr euch denn damit, dass Tottenham jetzt plötzlich so viel Geld ausgibt? Und dann als Anschlussfrage, wenn man so viel Geld ausgibt, sind das zwei gute Personalien dafür?
Ich finde es auf jeden Fall gut, dass jetzt mal Geld in die Hand genommen wird, dass jetzt nicht, keine Ahnung, nennt mir mal irgendeinen mittelmäßigen Mittelfeldspieler, den man günstig bekommen hätte.
Hackney.
Ja, den hätte ich sogar genommen, aber dass man nicht irgendwie ins mittelmäßige Regal greift, dass man denkt, okay, wir investieren jetzt in Topstars, wir wollen ganz oben angreifen. Bei Matheus Fernandes finde ich die Summe auch noch mehr in Ordnung. Sandro Tonali ist mir zu teuer. Über 100 Millionen. Puh. Er ist kein elitärer Passspieler. Er ist nicht elitär unter Druck. Er hat super viel Energie. Ist super schnell und athletisch. Gewinnt Zweikämpfe. Hat eine gewisse Ballsicherheit, die uns gut tun wird. Aber dafür, dass er jetzt nicht diesen einen absoluten Mehrwert hat, der das Team komplett transformiert, sind über 100 Millionen schon zu viel Geld.
Also, willst du erst, Felix? Sag du mal deine Gedanken.
Ja, ich kann was dazu sagen. Matheus Fernandes war ganz oben auf meiner Liste an möglichen Mittelfeldspielern für Tottenham. Ich habe nur einfach nicht dran geglaubt. Dachte, er ist einfach außerhalb unserer Reichweite. Ich dachte, er wechselt für wesentlich weniger Geld aufgrund der halt Relegation von West Ham. Ich dachte halt so, ja, 60 Millionen Euro oder so am Ende wird es vielleicht rauskommen, aber ich meine, englische Preise sind einfach komplett im Arsch. Ich weiß noch, wir haben, glaube ich, in der letzten Folge haben wir auch einmal ganz kurz darüber geredet, dass halt irgendwie noch Summerwill-Gerüchte oder zu Tottenham waren. Da habe ich auch gesagt, es ist der falsche mit West Ham-Spieler. Es ist halt aber auch so eine Sache, Matheus Fernandes wurde von Tottenham schon jahrelang beobachtet. Und Max, ich weiß auch noch, dass du vor Jahren schon gesagt hast, Matheus Fernandes von Southampton, der ist gut, den sollte man holen. Und es zeigt halt für mich einfach, dass die Arbeit bei Tottenham einfach grundsätzlich nicht wahnsinnig kompetent ist, weil man muss diese Summen halt jetzt ausgeben, weil man es nicht auf die Kette bekommt, Spieler in einem guten, zu ordentlichen Preisen zu holen, die dir dann halt direkt weiterhelfen. Ich bin trotzdem der Meinung, für Matheus Fernandes musstest du dieses Geld hinlegen. Er ist quasi genau das, was Tottenham braucht. Ein technisch fantastischer Spieler, dazu körperlich gut. Also ich finde, ein guter Vergleich ist halt ist Adam Wharton, der technisch nochmal ein bisschen besser ist, denke ich. Aber physisch etc. halt Matheus Fernandes einfach unterlegen ist. Und dadurch, dass Tottenham overpayen muss, um gewisse andere Mannschaften auszustechen quasi, finde ich das gut. Bei Sandro Tonali bin ich ähnlicher Meinung wie Jannis. Das ist ein Top-Spieler, ist ein herausragender Mittelfeldspieler. Das Elite-Tribut, das er hat, ist quasi seine Athletik, Also er ist einfach überall. Also unendlich schnell, unendlich aggressiv und ist halt wirklich ein absoluter Mittelfeldmotor quasi. Eigentlich ein, er ist quasi halt eine bessere, bessere Version von Bentancourt und Saar. Aber irgendwie 108 Millionen sind arg viel Geld. Und da rege ich mich, red mich nicht primär über den Deal auf, weil ich glaube, dass das Mittelfeld-Pairing aus Fananch und Tonali herausragend gut funktionieren wird. Die ergänzen sich toll und die Baseline ist einfach unendlich angehoben worden. Wenn die beiden fit bleiben, dann, dann wird Tottenham, selbst wenn sie jetzt sonst keinen Spieler mehr holen sollten, einfach deutlich besser performen als letztes Jahr. Aber 108 Millionen sind wirklich, wirklich viel Geld und ich denke mir so, ey, mit ordentlichem Scouting jetzt oder halt in den vergangenen Jahren, hättest du einfach, hättest du diesen Preis auch einfach sparen können.
Ja, klar, in einer optimalen Welt hätte man, das stimmt, aber die letzten Jahre liefen halt nicht gut, was Transfers angeht. Und mir ist das eigentlich egal mit dem Preis. Die haben offensichtlich das Geld, der Verein. Ich meine, man kann sich darüber aufregen, wie viel Geld da jetzt ausgegeben worden ist und so, aber das ist einfach die Realität in der Premier League. Und mich juckt das jetzt nicht so. Und ich meine, der ist auch für, was ist der damals zu Newcastle gegangen, war ja auch schon viel Geld.
70 Millionen? Millionen oder so.
Genau, und klar, jetzt ist er noch mal ein paar Jahre älter. Ich finde, also immer wenn ich ihn bei Newcastle und so weiter auf dem Schirm hatte und er auch gespielt hat, dann fand ich ihn immer geil. Und also
ist,
ich
ein, das ist auch ein fantastischer Mittelfeldspieler. Ich würde also, sagen, der drittbeste Box-to-Box-Spieler der vergangenen Saison vielleicht. Oder einer der, auf jeden Fall einer der Top 5. Declan Rice würde ich zum jetzigen Zeitpunkt halt vorne sehen. Elliot Anderson vielleicht, aber danach kommt schon relativ schnell Sandro Tonali. Also es ist schon, wie gesagt, du hebst die Baseline an dem, was passieren kann, einfach so extrem an mit diesen beiden Spielern. Janis hat in unsere interne Podcast-WhatsApp-Gruppe auch irgendwie eine Statistik gepostet, dass halt einfach, ich weiß nicht mehr, was die beiden Grafen waren. Hast du es noch im Kopf, Janis? Aber halt deutliches Upgrade zu dem, was man aktuell zu bieten hat oder vergangene Saison hatte.
Es waren einfach die progressiven Aktionen von den Premier League Mitspielern, von den Premier League Spielern aus letzter Saison, progressive Pässe und progressive Läufe. Bei den progressiven Pässen ist Mateusz Fernandes deutlich besser als alles, was wir hatten, alles, was wir haben, und Tonali noch ein Stück darüber, überraschenderweise. Bei den progressiven Läufen sind nur Lukas Bergwall und Xavi Simmons über den beiden, also schon ein klares Upgrade über alles, was wir auf der Doppel-6 bisher so gesehen haben.
Ja, und ich finde auch, das ist einfach so, klar, das ist viel Geld in der Summe, aber das ist ein cooles Duo und ich bin da komplett fein mit. Und ich finde Tonali auch cool. Und sicher hättest du vielleicht für weniger Geld auch jetzt Spieler mit ähnlichem Potenzial oder, na, wobei, die Leistung jetzt auch so bringen, was man voraussehen kann, weiß ich gar nicht, wen es da noch so alternativ gegeben hätte, die auch halt auch in der Premier League schon gespielt haben und es da gezeigt haben. Also ich finde, bin da total fein mit.
Ich glaube, die Kriterien Qualität, Potenzial plus Premier League, die kriegst du nicht unter 80 Millionen.
Ja.
Quasi. Ich meine, hätte sicherlich irgendwelche Spieler gegeben im Ausland, wo man darüber reden könnte, okay, die kriegst du für weniger Geld.
Ja.
Aber ja, ich meine, ich hasse das Prem-Proven-Argument im Normalfall. Aber wir sind jetzt auch zweimal 17er geworden. Vielleicht muss man diesen Sommer einfach wirklich mal Cash droppen, wenn man es hat. So ganz verstehe ich es ehrlich gesagt nicht, wo das Geld jetzt herkommt, wenn es die letzten 10, 15 Jahre irgendwie nie da war oder zumindest nicht ausgegeben wurde. Ich denke mir auch so, Alter, Harry Kane muss da drauf gucken und sich denken, Alter, das konntet ihr nicht vor 7, 8 Jahren machen.
Ja, naja, hat sich ja schon was getan, ne? In der Inhaberstruktur etc. pp. Und ich glaube, die letzten zwei Saisons waren schon auch ein ganz schöner Schock.
Ja, safe. Was ich mein, man ist fast abgestiegen letztes Jahr. So, Punkt. Das, mit einer Niederlage am letzten Spieltag wäre man abgestiegen. Ganz einfach.
Ja, und
Und
ich glaube, das hat da schon was beigetragen.
das. Ja, es ist auch grundsätzlich so. Es musste ein großer Umbruch passieren und es musste viel Geld ausgegeben werden. Und es wird ja realistisch gesehen auch noch viel zusätzliches Geld ausgegeben in den kommenden Wochen, Monaten. Aber ich war schon arg überrascht, wie viel Geld Tottenham bereit ist auszugeben,
Ja.
weil als so die ersten Meldungen kamen, so ja, man gibt irgendwie 100 Millionen für Tonali aus, oder ist bereit dazu, und 100 Millionen für Matthias Schonansch, dachte ich mir, never. Also, nie machen die das. Aber sie haben es durchgezogen, sind jetzt beide offiziell vorgestellt worden.
Und
Ja, und wie gesagt, die Qualität im Mittelfeld wurde halt einfach vervielfacht.
Es hat ja mit Sicherheit auch dann eine große, De Zerbi hat ja mit Sicherheit eine große Rolle auch gerade bei Tonali gespielt.
Ja,
Hab auch
mit
gesehen,
Sicherheit,
kommen beide aus
bestimmt.
Brescia. Also da besteht schon der lokale, wahrscheinlich eine lokale Verbundenheit. Ich nehme mal an, das war so richtig so ein großer Wunschspieler von ihm.
Habt ihr die Theorie
Ja.
von Sepp C auf Twitter gesehen?
Nee.
Kennt ihr den?
Ja. Obwohl ich nicht mehr so bei Twitter bin, der sagt mir noch was.
Ist ja immer eine sehr kontroverse Persönlichkeit gewesen, sehr kontroverse Meinung, großer Conor Gallagher-Fan übrigens. Und Brescia hat tatsächlich große finanzielle Probleme und die kriegen einen Haufen Kohle für so einen großen Tonali-Transfer. Und De
Ist
Zerbi
das der
ist
Grund?
großer Brescia-Supporter und der ist da der Meinung,
Scheiße.
dass es da einen großen Zusammenhang gibt.
Meinst du, der wollte einfach seinen Heimatverein gesund stoßen?
Ja, irgendwie
Mit
so.
unserem nicht gesund stoßen, aber gesunden, indem Tottenham ihm Geld ausgibt. Ja, das wäre natürlich blöd.
Das ist auf jeden Fall eine charmantere Theorie als die, die ich habe. Ich glaube nämlich, der Grund, warum Tottenham so viel Geld ausgibt, ist, dass die Leute im Verein den Wert steigern wollen, um in ein, zwei, drei Jahren zu verkaufen.
Ja, kann natürlich auch sein, das stimmt. Jetzt, nach den zwei Saisonen hättest du wahrscheinlich weniger bekommen als ja eben vor 2 Jahren noch.
Ja. Diese beiden Mittelfeldspieler, die jetzt neu gekommen sind, die führen natürlich dazu, dass aktuell ein klares Überangebot im Mittelfeld besteht. Man hat, wie gesagt, Tonali, Fananch, du hast Bentancur, du hast Saar, du hast Gray, du hast Berrywal und du hast Gallagher. Bissouma hat den Verein schon verlassen. Das sind bisschen viele Spieler für zwei Positionen und ohne europäischen Wettbewerb. Auch wenn es jetzt nicht mehr so aktiv die Gerüchte sind, kommt schon klar durch, dass Saar ziemlich sicher den Verein irgendwie verlassen wird.
Finde ich auch.
Finde ich schade, weil ich ihn immer sehr mochte. Aber er hat einfach auch sehr stagniert und die letzte Saison, und das werfe ich ihm nicht alleine vor, denn Thomas Frank hat ihn da auch echt bisschen vor die Hunde geworfen irgendwie oder ihm gar keine Chancen gegeben. Aber wir haben ja vor der vergangenen Saison, haben wir ja gesagt, das wird das Breakout-Jahr von Papa Sarr, weil er auch in der Vorbereitung vielleicht der beste Spieler war. Aber hat wenig Minuten gesammelt und ich glaube, es ist jetzt auch einfach an der Zeit, sich da zu trennen.
Denke
Denke ich
auch.
auch.
Also ich glaube, Saar kann sich noch entwickeln in einem anderen Kontext. Ich glaube, im Umfeld Tottenham haben wir jetzt alles gesehen. Ich glaube, bei uns kommt nicht mehr der große Durchbruch. Ich denke auch, es wäre ein guter Zeitpunkt, jetzt sich zu trennen.
Ja. Auch da bin ich mal gespannt, wo es
Und
ihn hin verschlägt.
den könnte ich mir
Zurück
bei
nach
Brighton
Frankreich.
vorstellen.
Auch schon wieder Brighton, ja. Ja, oder ein englischer
Also jetzt
Verein
nur
in
so rein
Deutschland.
theoretisch. So,
Palace.
Ja, einfach so ein mittlerer Premier League Verein, wo er eben, also es klingt so, als wäre Tottenham irgendwas anderes aktuell. Wir sind was anderes, wir waren ein Abstiegskandidat, aber so vom Standing her einfach eine Mannschaft, wo er Woche für Woche Minuten sammeln kann und eben es auch okay ist, wenn er mal einen Fehler macht und einfach sich quasi, er braucht eine Stammplatzgarantie, wo er sich einfach, wo er Woche für Woche an seinem Spiel feiern kann. Ich glaube, dann kann er auf jeden Fall noch ein, zwei Schritte in seiner Entwicklung nehmen. Wie gesagt, ich finde es schade, weil ich ihn immer sehr mochte, sowohl als Spieler als auch irgendwie als Person. Ich fand ihn immer super sympathisch, aber ist wahrscheinlich der richtige Weg, sich oder die richtige Entscheidung, sich von ihm zu trennen. Wäre es denn die richtige Entscheidung, sich von Lukas Berrywald zu trennen? Denn laut Medienberichten drängt dieser junge Herr schon ein wenig auf einen Wechsel, weil er keine Minuten sieht in diesem Team.
Ist das nicht schon wieder vom Tisch? Mehr oder weniger. Hätte jetzt so halb gesagt, der ist nicht zum Verkauf.
Ja, diese Medienberichte gibt's, aber ich meine, der Sommer ist noch lang.
Und wenn er darauf drängt, gut.
Was sagt ihr dazu? Was sind eure Gefühle dazu, zu einem möglichen Berrywald-Verkauf?
Ich glaube, es ist allgemein bekannt, dass ich ein großer Fan bin von ihm als Spieler. Dennoch habe ich so meine Probleme mit ihm aktuell. Er ist kein Zehner, das haben wir mittlerweile gesehen. Er ist halt nun mal ein dynamischer Achter mit Drang nach vorne. Ich habe bei der WM jetzt noch mal ein bisschen mehr auf ihn geachtet und er hat schon noch echt große Defizite, gerade um auf einer Doppel-6 in der Premier League zu spielen. Er hat relativ wenig Awareness, was so um ihn rum passiert. Mit Ball bedeutet das häufig billige Ballverluste. Gerade auch, wo halt immer viel drüber gesprochen wurde, dass er zu viele Kontakte nimmt. Das führt auch zu Ballverlusten, was gerade im Zentrum, gerade in der Premier League, absolut tödlich ist. Gegen den Ball führt das dazu, dass ihm häufig Leute im Rücken weglaufen und dann freistehen. Da bedarf es noch wirklich viel Coaching. Und auch wenn er super Anlagen hat, Ich sehe es gerade nicht so richtig bei ihm, dass er diese Saison eine wichtige, große, auch nur Backup-Rolle bei einem guten Premier League-Verein spielen kann.
Vielleicht wäre da auch eine Laie eine Option. Ich weiß, man stellt sich das mit Laien immer so Fußballmanager-mäßig vor, dann verleiht man den mal und dann spielt er dann eine wichtige Rolle und dann kommt er als geiler Spieler wieder, aber...
Das ist bei ihm halt auch so... tragisch, weil wenn man langfristig mit ihm plant, er müsste halt nur noch dieses eine Jahr bei Tottenham spielen, um als Club-Train-Spieler zu gelten und die sucht Tottenham wirklich vergebens quasi, wenn man wieder international spielen sollte und by the way, wenn die Transfers durchgehen, die geplant sind, dann muss nächstes Jahr alles unter Top 5 ist by the way ein mittelmäßiges Desaster. Was absurd ist, wenn man zweimal hintereinander 17. wurde, aber halt, wenn man so viel Geld in die Hand nimmt. Das heißt, es wäre eigentlich total gut, Lukas Berrywald eben noch diese eine Saison bei Tottenham zu halten. Aber ich bin da halt auch dabei, es sind halt mindestens drei andere Mittelfeldspieler vor ihm. Also klar, Tonali und Fernandes, das steht außer Frage. Aber Bentancur wird auch vor ihm sein. Und Archie Gray ist es in der Pack-Order in der vergangenen Saison unter De Zerbi halt auch. Das heißt, es stand jetzt Mittelfeldspieler Nummer 5, wenn man Conor Gallagher nicht als zentralen Mittelfeldspieler, sondern als offensiven Mittelfeldspieler eben klar betrachtet. Und ich weiß halt nicht, wo die Minuten herkommen sollen, die er sich völlig zu Recht wünscht. Weil wir spielen halt nicht international. Klar kannst du den mal in einem League Cup Game gegen eine schlechtere Mannschaft starten lassen, aber Woche für Woche Premier League, da werden halt Tonali und Fernandes starten. Und ich weiß halt auch nicht, wo die Spielzeit, die er einfach braucht, herkommen soll. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass ich eben der Meinung bin, der braucht, wie Janis schon gesagt hat, einfach primär Coaching. Er braucht wirklich, er muss ganz intensiv an seinem Spiel feilen. Er hat pretty much alles in seiner Toolbox, was er braucht, aber er muss eben das sinnvoll einsetzen. Und dann kann er auch ein absolut fantastischer Spieler sein. Aber dann ist halt die Frage, okay, wenn du ihn verleihen solltest, dann musst du ihn halt an einen Verein verleihen, wo du dem Trainer vertraust, dass er an seinem Spiel arbeitet und er nicht nur einfach nur Minuten sammelt. Und das ist halt schon ein schwieriges Unterfangen quasi, also so einen Verein zu finden. Deswegen, ich bin da auch sehr, sehr zwiegespalten, was das betrifft. Und ich wünsche mir, dass er irgendwie im Verein bleibt, aber ich vertraue dieser Meldung nicht, dass man ihn nicht verkaufen will. Ich habe eher das Gefühl, also wenn du mich fragen würdest, wechselt Lukas Berryball dieses Fenster noch fest den Verein, würde ich sagen, ja. Irgendwie gehe ich davon aus, dass das noch passiert.
Ich sag nein. Ich glaube, der bleibt.
Ach, ich bin mir unsicher. Er will ja unbedingt, der Verein schiebt so ein bisschen Riegel vor. Ich glaube auch, er wird gehen am Ende des Tages.
Vielleicht geht er dann ja zu Bayern. Die wollten ihn doch angeblich haben.
Ja. Ich meine, so eine Laie in die Bundesliga könnte ich mir prinzipiell voll gut vorstellen. Aber er muss halt dann halt auch zu einem Verein gehen, wo er halt festgesetzt sein wird. Also eben dann nicht jemand wie Leverkusen, Dortmund oder so, sondern halt eher nochmal ein Regal drunter. Also so als Mansambi-Ersatz bei Freiburg oder so.
Stimmt.
Keine Ahnung. Ich fände es einfach sehr schade, weil dieses Hoch von diesen paar Wochen, als damals eben Vuskovic und Berryval hintereinander verpflichtet wurden, das war schon geil. Solche Transfers, solche jungen Spieler mit großem Potenzial, die geben mehr tatsächlich irgendwie mehr Dopamin als irgendwelche großen Transfers häufig, weil man sich halt ausmalen kann, was mit denen wirklich passieren könnte. Und wenn die jetzt beide verkauft werden, das wäre schon einfach sehr, sehr schade. Ich hoffe, man findet eine Lösung für Lukas Berryval, dass er langfristig im Verein bleiben kann. Denn ich habe ja auch die starke Theorie, dass das nächste Saison die letzte Conor Gallagher-Saison bei Tottenham sein wird und möglicherweise auch die letzte Rodrigo Bentancur-Saison bei Tottenham. Und dann werden natürlich Spots frei im Kader. Und da könnte er natürlich dann auch wieder reinstoßen.
Ja. Vielleicht kann man ihm das ja vermitteln. Vielleicht ist er dann ja damit d'accord auch.
Ja. Mal gucken. Wir bleiben gespannt. Lass in die Offensive gehen. Da gibt es auch einige Gerüchte.
Wollen wir Palinha noch abhandeln?
Ah ja, Palinha. Palinha wird nicht fest verpflichtet. Er hat schon seine Farewell-Message gegeben. Sehr süß. Und das auch vorneweg. Vielen, vielen Dank für die letzten irgendwie 7, 8 Premier League-Spiele. Brutal den Arsch gerettet. Dafür werde ich immer dankbar sein. Trotz allem bin ich sehr froh, dass man ihn nicht fest verpflichtet hat. Denn ich meine, meine und Jannis Meinung zu João Palhinha sind weitläufig bekannt. Es war letzte Saison eigentlich, es war ein Fehler, ihn statt eines progressiven Mittelfeldspielers zu verpflichten, auch wenn er dann, wie gesagt, im Saisonendspurt unendlich wichtig war. Aber vielleicht wäre man da ja auch gar nicht gewesen, wenn man einen besseren Mittelfeldspieler von Anfang an verpflichtet hätte. Aber ja, wie gesagt, primär ist da Dankbarkeit aktuell da und Punkt. noch was zu sagen dazu?
Nee, danke für die Tore am Ende und tschüss.
Genau, dann lass ich jetzt in die Offensive kommen. Da gibt es das meiner Meinung nach große Problem, dass Tottenham einfach so viele verletzte Spieler hat, bei denen man nicht weiß, inwiefern man sich auf sie verlassen kann. So die klaren Namen sind Xavi Simmons, der fällt auf jeden Fall bis Ende des Jahres aus. Wilson Odobert, ähnliches Thema, auch bis Ende des Jahres raus. Und dann hast du da halt Dejan Kulusevski. Und kein Mensch weiß, wie und ob er in welcher Form er zurückkommt.
Das ist echt crazy.
Und das macht das. Und Kulusevski ist mein favorite Tottenham-Player. Das ist halt, ich brauche nochmal Prime Kulusevski aus der vorletzten Saison. Das brauche ich einfach nochmal. Und es ist so tragisch, dass er das jetzt ja möglicherweise nie wieder an seine Form von vor der Verletzung rankommen wird. Es gibt ja durchaus jetzt Clips, wie er wieder Fußball spielt, aber ich denke, das ist trotzdem noch ein weiter Weg. Ich bezweifle stark, dass er bis Anfang der Saison auf einem sehr guten Niveau sein wird. Ja, keine Ahnung. Es ist so, was willst du zu Kulusevski sagen? Wir wissen halt nichts. Ich hoffe, die medizinische Abteilung von Tottenham weiß, was sie tun und können das besser einschätzen. Denn je nachdem, wie viel man Kulusevski vertraut, muss man eben auch in der Offensive mehr nachlegen, als man es vielleicht aktuell möchte.
Ja. Kann ich auch gar nicht mehr zu sagen.
Es gibt einige Gerüchte um linke Flügelspieler. Es gibt, Savinho ist natürlich seit quasi einem Jahr im Gespräch und es ist auch nicht abgerissen und der twerkt für Tottenham wie kaum ein anderer Spieler jemals. Es gibt jetzt in den letzten, keine Ahnung, zwei Wochen oder so, sind Gerüchte um Rafael Leao entstanden und der Name Antonio Nusa schwebt natürlich immer wieder durch die Medien und ich nehme jetzt ihn auch noch mit rein, weil er in der Theorie auch einen Links spielen könnte. Es gibt das große Gerücht um Eli Junior Kruppi, den ich vor zwei Jahren oder so hier das erste Mal, mal erwähnt hatte, der dann zu Bournemouth gegangen ist. Und angeblich ist Tottenham eben bereit, 100 Millionen für ihn auf den Tisch zu legen. Und das ist crazy. Einfach 300 Millionen Transfers in einem Transferfenster.
Aber Digga, dieser Kruppi, ne? Ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm und ich habe jetzt noch mal ein bisschen was mir so angeguckt. Der ist ja so krass.
Er ist crazy gut.
Ja, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Also der Transfer würde mich wirklich massiv anzünden.
Ja, safe. Also das ist auch ein Spieler, wo ich sage, die 100 Millionen, die musst du zahlen. Punkt. Ja. Wenn du ihn bekommst,
dann zahl das. Das ist halt das Problem. Ich habe gesehen, Barcelona, also da sind halt wirklich sehr viele Vereine dran. Und PSG. Aktuell, ich kann es mir, PSG wäre halt super naheliegend, ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass Tottenham den bekommt, das würde, finde ich, fast an einem Wunder gleichen.
So wie bei Mateusz Fernandes, den United unbedingt wollte, oder Tonali, wo angeblich Arsenal und City dran waren.
City waren auch dran, das stimmt, aber ich finde, bei Kruppi ist es nochmal eine andere Haus. Also fühlt sich für mich nochmal anders an.
Ja, auf jeden Fall, wobei Paris wohl jetzt nicht so viel zahlen will und jetzt hieß es auch, er ist unverkäuflich diesen Sommer. Tottenham will jetzt diese 85 Millionen Pfund bieten, um mal zu testen, wie ernst sie das meinen mit dem unverkäuflich. Irgendwie, nach allem, was passiert ist bisher diesen Sommer, halte ich es für realistisch. Und es wäre ein Banger-Transfer. Der könnte als Stürmer spielen mit Madison zusammen, der könnte in einem Deservi-System so als zweiter Stürmer spielen mit Solanke oder vielleicht holen wir auch noch einen Stürmer zusammen. Das wäre schon ein richtig guter Transfer.
Jo. Was sagt ihr zu Leao? Achso, oder willst du noch was zu Kruppi sagen?
Ja, ganz kurz zu Kruppi noch. Ich glaube, er wäre tatsächlich der perfekte Deservi-Stürmer. Ist jemand, also Deservi-Stürmer droppen ja auch mal relativ deep. Das würde auch Solanke helfen. Allerdings ist Krupi natürlich einfach im Abschlüsse finden nochmal besser. Es gibt wenig Spieler aktuell, die auch vor der Box so brillant im Abschluss sind, im Ballstriking, um da auch einfach nur eben die Abschlüsse zu finden. Das, wie gesagt, das wäre ein 10 von 10 Transfer. Und wenn du die, wenn du ihn für 100 Millionen oder 110 oder 120 auch bekommst, dann mach das. Dem verlohnt sich das definitiv. Der ist zu großen bestimmt und dann zahl sie halt. Dann gibt das Geld aus, der wird nur noch besser. Genau.
Ja, also würde ich auch sagen, leg denen das Geld auf den Tisch. Was ist der Rekordtransfer? Wie viel hat ein Verein in einem Transferwindel? Was ist der Rekord, der ausgegeben worden ist? Jemals? Da kommen wir nicht ran, oder?
Na, wir haben PSG.
Ja, stimmt.
Also, das wurde halt auch, da wurde auch ein bisschen gecheatet. Die haben ja 222 Millionen für Neymar ausgegeben und im gleichen Sommer auch Mbappé für mit Obligation ausgeliehen, also Obligation to Buy ausgeliehen für irgendwie 150 Millionen oder so. Und ich weiß es nicht mehr, aber realistisch gesehen haben die noch andere Spieler geholt.
Ja, aber wir, also wenn wir so weitermachen.
Es wird auf jeden Fall weit oben landen, da brauchen wir nicht drüber reden.
Liverpool letzten Sommer mit Isak, Wirt, Ekitike, Kerkes, Frimpong, Leoni um die 480 Millionen ausgegeben.
Ja, okay, fair. Wahrscheinlich gibt es ja noch einige Vereine, da müssen wir uns noch ein bisschen strecken, aber ist schon krass viel Geld.
Ja, auf jeden Fall.
Was sagt ihr zu Leao?
Leao, ja. Janis, leg mal vor.
Ja, Leao, 8 Jahre Milan. Wir kennen ihn mittlerweile in dem Umfeld. Mittlerweile stagniert er auch ein bisschen da. Ich glaube allerdings, mit einem Umfeldwechsel in einem De Zerbi-System wäre das ein überragender Spieler. Ganz ehrlich, wenn du, da gab es auch einen Tweet zu, diese De Zerbi quasi diese künstlichen Konterangriffe aus dem eigenen Ballbesitz raus, wenn du dann mit Van Hecke, Senesi, Kinski diese langen Bälle auf dem Flügel spielst und du diesen fast 1,90 großen, super physischen und dribbelstarken Flügelspieler im 1 gegen 1 gegen seinen Außenverteidiger hast, dann wird's gefährlich für die Gegner. Ich habe seine Zahlen offen, wir brauchen nämlich unbedingt Tore in der Offensive. Ich hatte in unsere interne Gruppe gestern ein Bild geschickt aus einem The Athletic-Video. Unsere Topscorer letzte Saison waren Richarlison mit 11 Toren in der Premier League. Und dahinter Palinha, Romero und Van de Feen. Und wir brauchen dringend Offensivspieler, die Tore schießen. Die letzten Saisons nur in der Serie A von Leao waren 9 Tore, 3 Vorlagen, 8 Tore, 10 Vorlagen, 9 Tore, 10 Vorlagen, 15 Tore, 10 Vorlagen und 11 Tore, 10 Vorlagen. Also du kriegst gefühlt jede Saison 10 Vorlagen plus 2-stellig Tore. Und ich glaube, das wäre vom System her ein richtig guter Fit. Das wäre vom Output her ein guter Fit. Ich fände das richtig gut, vor allem, wenn es erstmal nur eine Leihe ist. Wohl mit Kaufpflicht dann, aber wenn es mit Kaufoption wäre, könnte man ja auch erstmal gucken, wie das so aussieht in der Premier League mit ihm. Hätte nicht so das Risiko. Ich wäre tatsächlich ein Fan von dem Transfer.
Ja, kann ich eigentlich nur so unterschreiben. Also, ich fand ihn auch immer geil. Ich habe jetzt so letzte Saison, also so, er ist schon so ein bisschen abgefallen auch, ne? So im allgemeinen Standing, würde ich sagen. Ich habe auf jeden Fall deutlich weniger zur letzte Saison von ihm mitbekommen. Oder vielleicht auch schon in der Saison davor. Aber ich habe jetzt ein bisschen nochmal geguckt gehabt und auch das ein Transfer, der mir sehr gefallen würde.
Ja, ich bin ja eigentlich großer Leao-Fan und irgendwie bin ich trotzdem so an dem Punkt, wo ich sage, ich ganz sicher bin ich mir nicht. Also wenn es eine Straight-Up-Leihe mit Kaufoption ist, dann macht es sofort. Also damit habe ich gar kein Problem. Wenn es jetzt aber wieder irgendwie 50, 60 Millionen am Ende sind. Er ist schon arg faul nach hinten. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist nicht wahnsinnig motiviert im Gegenpressing. Mit Ball ist er natürlich, also wenn er in seiner Topform ist, dann ist er einer der besten Linksaußen der Welt. Das, also mit Ball. Das ist, ich finde, das hast du situativ jetzt auch mit dieser WM gesehen. Ja. Gegen wen war das? Das vorletzte Spiel von Portugal?
Kroatien?
Kroatien?
Haben die nicht gegen Kroatien gespielt? Genau.
Ja, haben sie, genau. Fand ich ihn saugut. Jetzt gegen Spanien ist er erst eingewechselt worden, da war er nicht so herausragend, aber ich meine,
wer ich war das trotzdem in Portugal? Er hat so ein bisschen für Energie gebracht. Also jetzt so.
Ja, auf jeden Fall.
Klammern aber.
Es wäre ein trotzdem großes Upgrade zu dem, was wir haben. Und sag mal, die anderen beiden Namen, die da eben kursieren, eben Savinho und Antonio Nusa, die haben halt auch ihre Problemchen. Savinho ist niemand, der durch Output glänzt. Also es wäre jemand, der eben keine Tore beiträgt. Und wie Janis schon gesagt hat, wir brauchen halt in der Offensive einfach Tore. Die kommen mit Madison, wenn Madison in guter Form ist, natürlich auch wieder zurück. Ist auch jemand, der mit Groupies sehr gut agieren könnte, weil Madison highly underrated im Boxcrashen ist. Wenn du aber eben jemanden auf links hast, der eben auch für klare Torgefahr sorgt, das wäre schon krass, weil Mokudos ist jetzt auch niemand, der dadurch primär glänzt auf der anderen Seite. Ich meine, man hat natürlich noch Mathis Tell, aber ich bin ehrlich, ich hab den Spieler ein bisschen aufgegeben.
Ja, ich auch, muss ich schon sagen.
Ich glaube, ihm fehlt straight up einfach Pace. Ich glaube wirklich, wenn er einfach nur sehr schnell wäre, könnte er herausragend gut sein, aber dadurch, dass er das nicht ist, fehlt es ihm an vielen anderen Attributen und ich glaube nicht, dass er diesen großen Schritt noch gehen wird. Und dadurch, dass Odobert natürlich jetzt auch so lange ausfällt, Kudos ja auch einfach noch jetzt auch irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr kein Fußball mehr gespielt hat, du musst halt auf den Außenpositionen noch mal viel Geld ausgeben, da halt investieren. Und da wäre Leao natürlich schon eine gute Option. Die Frage ist, holt man dann noch einen zusätzlichen Flügelspieler, jemanden wie Savinho, der auch auf beiden Positionen spielen kann. Jetzt gestern kam die Meldung, dass man wohl auch an Ibrahim Mbaye von PSG interessiert sein soll. Was sind eure Meinungen dazu?
Zu Savinho will ich noch sagen, der hat ja bei Girona die Saison 23/24 auf links gespielt. Da hatte er 9 Tore und 10 Vorlagen. Wobei er mir auf links gar nicht so gut gefällt. Aber könnte man auf jeden Fall gebrauchen, wenn man das noch investieren will, zusätzlich zu, keine Ahnung, Leao. Weil ich finde auch, dass wir rechts ziemlich dünn aufgestellt sind. Wir haben Kudos und dahinter nichts, weil wir nicht wissen, was mit Kulusevski ist. Mbaye, wenn wir den bekommen könnten, müssen wir sofort machen. Das ist einer der talentiertesten Flügelspieler, die so rumlaufen. Vielleicht noch keine 100 Millionen, dafür hat er noch nicht genug Profifußball gespielt, aber das ist so ein brutaler Spieler, müsste man sofort machen.
Es ist komisch, warum will PSG den loswerden? Oder was heißt loswerden?
Aber warum schon steht der zum...
Ja, weil die halt eine absolute Top-Besetzung vorne haben.
Ja, stimmt, das ist wahrscheinlich auch egal, ja. Ich meine, 18-Jähriger. Auch Franzose, ne?
Senegalese.
Ich weiß gar nicht, wofür er spielt. Oder spielt er für ein anderes Land?
Er hat bei der WM für Senegal gespielt.
Ach, hat er auch gespielt? Ah ja, stimmt, ja. Stimmt, Senegal, richtig. Also Savinho, das würde mich auf, also Savinho finde ich, bin ich jetzt nicht so heiß, muss ich sagen. Irgendwie.
Also, letzte Saison habe ich ja gesagt, ich fände das ziemlich cool, weil er eben jemand ist, der isoliert halt einfach seine, seine gegnerischen, die gegnerischen Fullbacks einfach hops nehmen kann. Also es ist einfach jemand, der sehr gut im Dribbling ist. Ich finde aber, die letzte Saison hat eben auch klar gezeigt, dass es uns eben an Toren fehlt. Und ich sehe das trotz der Girona-Saison bei Savigny jetzt nicht so extrem. Ich glaube, man könnte sich den Savigny-Deal auch einfach insofern in dem Moment sparen, in dem halt Odobel einfach wieder fit ist. Weil ich von Odobel weiterhin sehr viel halte. Aber der muss halt einfach mal fit bleiben. Und das sind jetzt ja zwei Saisons hintereinander, wo er einfach wenig Fußball gespielt hat, weil er super viel verletzt war. Und da muss man eben halt auch gucken, ob er fit bleiben kann, langfristig. Ich glaube, so jemand wie Rafael Leão plus Mbaye wäre bombastisch gut. Das wäre richtig, richtig krass. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir bei Mbaye ja leer ausgehen werden. Und glaub tatsächlich aber trotzdem daran, dass noch drei Offensivspieler kommen. Also der Stürmer wird sowieso kommen, ob es jetzt Kupi ist oder nicht, das werden wir dann rausfinden. Der Linksaußen wird auch kommen und ich glaube, es wird tatsächlich noch jemand kommen. By the way, zum einen wäre man dann natürlich brutal gut besetzt auf jeder quasi jeder Position, die man hat.
Ja.
Aber man hätte auch viel zu viele Spieler.
Ja, jetzt schon voller Kader. Das stimmt.
Also sowieso für die nächste Saison sowieso, aber du kannst die auch nicht alle für die für eine potenzielle Champions League übernächstes Jahr nominieren. Nur das schon mal nebenbei. Das funktioniert nicht.
Ja, wer weiß, wie es bis dahin der Kader ausschaut, ne? Aber.
Ja, ja, klar. Es ist trotzdem ja interessant, aber wenn jetzt in der nehmen wir mal an, wenn man jetzt noch Rafael Leão, Kupi plus X holt, wie würdet ihr das Transferfenster dann einschätzen? So eine von 1 bis 10?
Ich meine, Transferfenster ist immer, wir hatten schon einige Transferfenster, wo wir sehr begeistert waren. Und dann am Ende sah es doch alles ganz anders aus und der Hälfte der Kader hat sich verletzt und so. Aber ich finde, da muss man schon in die höchsten Gefilde gehen.
Sehe ich auch so. Also was bleibt 9.
Ja, wenn, ja.
Ich würde dann 10 von 10 geben. Also wenn, wenn man die Summen ausklammert und einfach nur nach Qualität geht, dann hast du dich so krass verbessert und eben mit Matheus Fernandes und dann Şunal Kupi auch zwei absolute Top-Talente geholt, die, wo quasi der, ja, Sky is the limit quasi. Und dann würde man deutlich, deutlich, deutlich besser abschneiden. Wie gesagt, so alles unter dem 5. Platz wäre dann für mich eine Enttäuschung. Mit dem Kader, vor allem mit einem Spiel pro Woche. Das ist ja auch der große, ja, große stimmt. Faktor dann auch.
Ja, du musst aber, es gibt schon so viele gute Vereine auch in der Premier League, die dann ja nun auch nicht gerade geschlafen haben die letzten Jahre und so. Es ist.
Aber es ist auch ein großer Umbruch. Also es ist in der Premier League gerade. Also Pep ist ja, weg.
Da auch. Das stimmt.
Iraola bei Liverpool, das will ich auch erst mal sehen.
Ja.
Alonso
muss auch gucken mit Chelsea. Auch diese Jauchegrube.
By the way, absurde Klappwahl, finde ich, von Alonso, by the way.
Ja.
Ich verstehe nicht, warum er nicht zu Liverpool gegangen ist.
Nee, weiß ich auch nicht.
Vielleicht also ich finde, so das wäre einfach der viel sicherere Fit gewesen. Dann, man muss bei Arsenal auch gucken, okay, jetzt haben sie dieses Ziel erreicht mit der Premier League. Ob sie dann vielleicht hier und da mal ein bisschen nachlässig werden, weil ich finde halt Arsenals Spielstil, der ist schon irgendwie auch sehr so auf, weil er fühlt sich nicht so natürlich an, wie jetzt Mannschaften wie die Bayern, City über Jahre hinweg, sondern es ist vielleicht auch absolutes Wunschdenken, by the way, aber ich hatte das Gefühl, dass bei Arsenal einfach, dass es so sehr auf dieses Ziel hinarbeiten ist. Und ich könnte mir in der Theorie einfach vorstellen, dass sie nach diesem Erreichen dieses Ziel vielleicht ein bisschen nachlässiger werden und jetzt mehr auf die Champions League schielen als auf die Premier League.
Das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Und das wäre ja, könnte ich mir auch, also vielleicht ist es ja eben wie du meinst, Wunschdenken, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie jetzt ein bisschen nachlassen. Müssen sie ja jetzt auch irgendwie mal. Eigentlich.
Ja. Das, aber grundsätzlich, wenn man all diese Spieler bekommt, dann ist halt nach oben hin wirklich in den nächsten Jahren fast alles möglich. Also es, ich will hier, wir sind zweimal 17. geworden. Ich will hier jetzt keinen Meisterschaftskampf ausrufen, das wäre ein bisschen absurd. Aber am Ende des Tages, wenn du so viel Geld ausgibst, dann muss das auf jeden Fall das Ziel sein, wieder ganz oben anzugreifen, auf lange Sicht. Vielleicht nächste Saison noch nicht, vielleicht ist das so diese Akklimatisierungssaison, aber wie ein wunderschöner Australier mal gesagt hat, die zweite Saison ist es.
Bis dahin hat sich die Serbia aber schon mit allen überworfen und hat hingeschmissen.
Ich bin ja auch, also ja, mit der Serbia bin ich auch immer noch nicht so, also so, ich hoffe, das klappt, ne? Also
es wird insofern natürlich klappen, dass es ist, die Baseline ist viel zu hoch. Also es wird nicht, ich glaube nicht, dass es unendlich schief gehen kann. Aber ich auch dieses, weiß nicht, irgendwie so medial, ja auch dann halt gemacht, ja, wie krass der Serbi so die Spieler überzeugt und dass er so ein, dass es so viel Spaß macht, mit ihm über Fußball zu reden. Ich denke so, ich habe zu viel von der Serbi in den letzten 10 Jahren irgendwie mitbekommen. Also, dafür hat er zu viele Spieler in der Vergangenheit angeschrien, als dass ich glaube, dass das, dass er dieser tolle Kommunikator plötzlich ist, das kaufe ich nicht.
Mit Tonali hat er eigentlich 2 Stunden telefoniert.
Ja. Ja.
Ja. Naja, aber.
Keine Ahnung.
Es gibt schon genug Grund, sehr optimistisch. Also. Ich glaube, dass die nächste Saison besser laufen wird als die vorigen. Das würde ich jetzt schon mal als relativ ausgemacht ansehen.
Ja, ja. Dafür, wie gesagt, die Baseline ist viel zu hoch.
Ja.
Eine letzte Sache, über die haben wir noch nicht gesprochen. Kinski ist ja ziemlich sicher jetzt eben der neue Stammkeeper von Tottenham. Man hat Dubravka noch geholt. Mhm. Als ja, zweiten Keeper. Austin wird ziemlich sicher wieder als dritter Keeper fungieren. Was ist eure Meinung dazu? Also, dass Vicario geht, war ja klar, aber man hat ja auch immer wieder mal andere Gerüchte gehört, auch so um James Trafford etc. Aber Kinski ist jetzt so ja sehr sicher einfach so der Torhüter, mit dem man in die Zukunft gehen möchte. Was haltet ihr davon?
Ich mag ihn bekanntermaßen sehr gerne. Ich finde, er hat im Saisonendspurt gezeigt, dass er auf der Linie vielleicht besser ist, als wir immer dachten. Sein Passspiel passt perfekt ins De Zerbi-System. Wir haben alle Bedenken, sind wir ehrlich. Wir haben alle Bedenken, ob das gut geht. Aber ich wünsche es mir sehr und ich kann es mir auch vorstellen.
Ich wünsche es mir auch sehr. Aber ist schon auch mutig, oder? Ist eine mutige Entscheidung. Und ich hoffe, ja, es wäre halt blöd, wenn man dann so nach plötzlich nach einem Monat Dubravka da im Tor stehen sieht oder so. Das wäre auch für Kinski Selbstbewusstsein tragisch.
Das halte ich für sehr, sehr unrealistisch. Also das Gute an der Serbi-Fußball ist einfach, du bekommst einfach wesentlich weniger Bälle aufs Tor als vorher. Mhm. Das heißt, selbst wenn du eine Pflaume hinten drin hättest, es fällt tendenziell nicht ganz so krass ins Gewicht, weil du halt primär den Ball haben willst. Es ist auf jeden Fall eine mutige Entscheidung. Ich mag den Mut aber. Ich habe ja bei Kinski, ich war ja auch immer großer Fan und habe gesagt, so ey, mit Ball am Fuß ist das einfach Es gibt in Europa nicht so viele, nicht viele Torhüter, die ihm da das Wasser reißen können. Im klassischen Torwartspiel, er hat jetzt im Saisonsport auf jeden Fall sehr gute Paraden gezeigt und so krass den Arsch gerettet. Ich habe aber auch ein paar Stellungsfehler gesehen. Und ich bin jetzt kein Torwart-Experte, aber ich dachte mir so, das war ein wenig rough, wie er da steht. Und er muss daran halt arbeiten. Aber ihm das Vertrauen zu geben und jetzt mit ihm klar in die neue Saison zu gehen und zu sagen, du bist unser Stammkeeper, wir arbeiten an deinen Defiziten, das nimmt ja auch so viel Druck raus. Also es ist einfach so diesen Druck, den er eben davor immer hatte. Ich erinnere mich noch an das Pokalspiel gegen Newcastle, wo er dann plötzlich mal starten durfte. Das ist halt so das erste Spiel nach 4 Monaten oder so. So natürlich ist dann der Druck zu performen viel größer, als wenn du jetzt eben das Vertrauen vom Verein bekommst und sagt, okay, wenn du Fehler machst, dann arbeiten wir daran. Man hat jetzt auch den Vertrag verlängert. Man geht mit ihm jetzt in die Zukunft. Man glaubt an ihn. Das finde ich schon sehr geil und ich finde es einfach eine schöne Entscheidung. Ob es die langfristig schlaue ist, das wird sich rausstellen, aber prinzipiell ist es eine schöne Entscheidung.
Ja, gehe ich mit. Mal gucken, wie er das macht.
Ja, keine Ahnung. Wir haben jetzt eine ziemlich lange aufgenommen. Bei wie viel sind wir?
1,26.
Ja. Habt ihr noch irgendwas? Habt ihr noch irgendwas, was wir sprechen sollten? Oder lass mal es sein. Passt schon so.
Es gibt noch 2 Leihrückkehrer, über die ich sprechen will. Es gibt generell einige Leihrückkehrer, aber Young wird keine Rolle spielen. Takai sollte man nochmal verleihen. Wir haben einmal Mikey Moore, der eine gute Leihe bei den Rangers hatte. Wahrscheinlich auch sich in der Preseason erstmal im Training und so beweisen darf. Aber auch wieder einige Interessenten schon, Borussia Dortmund zum Beispiel, für eine Leihe. Und Will Lancashire, der wohl die Chance bekommen soll in der Preseason, hat bei Oxford United letzte Saison bei einem Championship-Absteiger 11 Tore geschossen. Ganz gute Leihe, hat gezeigt, dass er definitiv alles andere als ein kompletter Stürmer ist, aber seine Schusstechnik, seine Schusskraft, das ist halt wirklich überragend. Der hatte nicht viele Schüsse, seine Quote von Schüssen zu Toren, aber sehr, sehr gut. Wie gesagt, 11 Tore bei einem Absteiger. Bin ich sehr gespannt, ob der da irgendwas zeigen kann in der Preseason, was die Serbi überzeugt. Okay, den nehmen wir mal mit. Der hat sich ein paar Minuten verdient.
Wäre auch interessanter.
So.
Was?
Was machen wir eigentlich in der Preseason? Ich weiß es gar nicht.
Ich keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin.
Ich weiß, wir spielen
das in Hoffenheim. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Was, in Hoffenheim?
Ich glaube, es ist in London, oder? Oder anderswo, ich weiß nicht genau.
Sonst hätte ich mir das vielleicht sogar gegeben.
Einmal sogar hintereinander, ja.
Ja, ich glaube, dass Will Lancashire eigentlich ein ganz guter Kaderspieler sein könnte für die nächste Saison. Also gehen wir jetzt mal davon aus, wir gehen mit Krupi, mit Solanke und Bolanke in die neue Saison, dann ich finde, die ergänzen sich schon ganz gut. Das wäre halt, Bolanke wäre halt quasi der Richarlison-Ersatz, Präsenz in der Box, einfach ein klarer Abschlussspieler, den kannst du vielleicht auch mal spät bringen, wenn du noch ein Tor brauchst. Technisch natürlich ausbaufähig, so Rücken zum Tor etc. Aber ich fände es ganz gut. Ich meine, du musst eh irgendwie mit 2,5 Stürmern in diese neue Saison gehen. Und wenn du es Mathias Tell nicht zutraust, dann fände ich es schon interessant, mit Lancashire da rumzulaufen. Mikey Moore. Ich denke, da ist relativ klar jetzt, dass er nochmal verliehen wird. Ich weiß nicht, ob Dortmund die beste Station für ihn wäre. Irgendwie hätte ich da Angst, dass er nicht genug Minuten bekommt. Ich würde ein Regal drunter gehen. Wieder sowas wie Freiburg oder so.
Aber würde sich wahrscheinlich auch nicht mit einer straighten Leier zufrieden geben, oder?
Ja, das kann ich mir bei Dortmund nicht vorstellen. Klar, Mikey Moore ist ein toller Spieler, aber er ist auch immer noch ein bisschen raw.
Genau, und ich glaube nicht, dass sie sagen, ja, wir lassen ihn jetzt ein Jahr spielen und haben keine Option, den dann zu kaufen oder so.
Naja. Ihn aber quasi mit Kaufoption abzugeben, das wäre fatal. Also, das kannst du nicht machen.
Ja.
Ja. Ja, Takai kann man übrigens auch verkaufen. Also, ich glaube, das Ding ist durch.
War auch eine komische Geschichte alles, ja.
Keine Ahnung. Es ist irgendwie. Ich bin nicht so. Es klingt bescheuert. Ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber ich bin irgendwie nicht so richtig. Noch nicht so richtig pumped für die neue Saison. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir sehr früh noch im Transferfenster eigentlich sind. Das Transferfenster hat seit 7 Tagen geöffnet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die Saison wirkt noch so weit weg. Aber ja, wie gesagt, man wird definitiv deutlich besser performen. Und ja, ich bin gespannt, was noch passiert bis dahin.
Ja, ich glaube, es kommt noch. Es ist ja noch WM jetzt gerade sowieso, das alles überschattet oder überdeckt. Und ich denke mal, da freut man sich noch früh genug.
Ja. Ein paar letzte
Worte. Ich habe nichts mehr sonst soweit. War schön, mal wieder mit euch aufgenommen zu haben. Nächstes Mal hört ihr mich auch wirklich wieder in besserer Mikroqualität. Tut mir leid. Ein bisschen vercheckt.
Alles gut. Ich glaube, das waren aber wirklich die letzten Worte, die letzten 2, 3 Aufnahmen.
Ja, ich weiß. Und dann habe ich es nicht auf die Reihe bekommen, ein Kabel zu kaufen. Naja.
Ich finde. Ihr werdet es überleben. So schlimm finde ich.
Ich glaube tatsächlich, nein, ist scheißegal. Müssen wir jetzt nicht drüber reden.
Genau. Wann wir das nächste Mal aufnehmen, I don't know. Ihr werdet von uns hören. Vielleicht habe ich bis dahin auch mal wieder Hände. Das wäre voll geil. Die nicht eingegipst sind. Zumindest irgendwann mal eine Schiene dran oder so. Aber ja, wir werden auf jeden Fall dann halt im Laufe der nächsten Wochen irgendwann nochmal eine Aufnahme machen. Vielleicht ist bis dahin auch nochmal was Neues geschehen. Sonst, ich hoffe, ihr genießt den Sommer und die WM, wenn ihr die schaut. Und ja, habt eine schöne Zeit und Kommunispaß.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also, schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.